Hallo? Ah ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ich brauche mich gar nicht mehr vorzustellen, Bernd hat schon alles gemacht. Mir muss auch nichts mehr peinlich sein, habe ich mir eben überlegt, weil, naja, das war ziemlich peinlich. Kannst du das einmal nach vorne? Danke. Gut. Ich weiß nicht, ob das gut für euch ist, dass mir nichts mehr peinlich sein muss. Das wird dieser Abend ja irgendwo da in die Mitte so. Ist ja egal. Dankeschön. Genau, ich brauche nämlich immer so einen tollen Tisch und so. Ja, ich freue mich, mal wieder bei euch sein zu dürfen. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber Zeit vergeht so schnell. Jedes Mal, wenn ich herkomme, denke ich, es sind so viele Leute, die ich doch noch nicht gesehen habe. Immer wieder neue Jugendliche und neue, die hierher kommen. Ich bin immer froh, hier zu sein. Geht's euch gut heute Abend? Ihr müsst alle einen guten Grund gehabt haben, hierher zu kommen. Also das Wetter ist einfach viel zu gut, um hier zu sein eigentlich, oder? Und Hochzeiten gibt es und man kann draußen grillen und so viele schöne Sachen machen. Aber ja, also es ist ein Dank an die Jugend. Es scheint so cool hier zu sein, dass es doch noch so viele gibt, die hierher kommen. Malte guckt jetzt mal, ob ich das richtige Mikrofon habe oder ob es das falsche ist. Und genau, ja. Wir haben viel vor. Ich fange einfach mal an. Nach einer Sage gab es mal einen Professor und der hatte gehört von so einem Mönch. Dieser Mönch war ein bisschen mysteriös, lebte in so einem Berg, war allein in Abgeschiedenheit und hatte nach dem, was man so über ihn wusste, war das ein ganz weiser Mensch. Und dieser Professor verließ alles, was er hat und ging einfach da oben hoch diesen Berg und suchte diesen Mönch auf und sagte zu ihm, schönen guten Tag, bin Professor, und er nannte ihm dann so alle seine akademischen Titel, alles, was er so erreicht hatte, und bat ihn, dass er ihn unterweise, dass dieser Mönch ihm noch etwas mehr Weisheit vermittelte. Und der Mönch sagte dann so, trinken Sie Tee? Sagte der Professor, ja klar, gern und so. Und dann setzten sie sich an so einen Tisch und die hatten beide so eine Tasse und der Mönch schenkte ihm Tee ein. Und die Tasse füllte sich und sie war voll. Und der Mönch schenkte immer weiter ein und die Tasse war dann übervoll, sie quoll über, bis es dann auf den Boden lief. Und immer sagte der Professor, genug, sehen Sie nicht, die Tasse ist doch schon voll. Was soll denn das? Und der Mönch sagte, genauso wie diese Tasse überquillt, quellen auch Sie über mit Vorurteilen, mit Wissen. Und wenn ich Ihnen was beibringen soll, müssen Sie diese Tasse erstmal leer machen, auskippen. Soweit die Sage. Ich bete nochmal, dass Gott mir hilft. Herr, ich danke dir heute, dass du da bist, dass du diesen Abend vorbereitet hast, Jesus, dass du dich freust, Herr, wenn wir uns versammeln, Herr, und ich bitte dich einfach, dass du heute hier bist, dass du dich verherrlichst, Herr, dass du da bist durch dein Wort, durch die Musik, durch die Gemeinschaft, durch das Miteinander, die Freundlichkeit. Danke dir einfach dafür, dass du alles bist, Herr, was wir suchen, was wir jemals haben können, Herr, und halten können, Herr. Und ich bitte dich, dass du da bist, Herr, dass du durch dein Wort sprichst, Heiliger Geist, dass du kommst und dich verherrlichst, dass du Christus verherrlichst und die Worte lebendig machst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du das heute tun wirst. Amen. Der Text, über den ich heute sprechen darf, ist in Markus 8. Und ich lese ihn mal vor. Ihr findet ihn in den Versen 10 bis 21. Das wisst ihr natürlich alle, weil ihr seid ja jeden Samstag hier. Ich sage das nur noch mal so für mich. Vers 10 geht's los. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er stieg in sein Schiff und ließ sie stehen und fuhr ans jenseitige Ufer. Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich mit dem Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen 7. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Ihr seht, die Jünger kommen nicht gut weg heute Abend. Genau, der Titel, ich habe das Ganze genannt, die Trägheit des Herzens. Jesus redet Klartext, war glaube ich das, was so Arbeitstitel war. Aber Trägheit des Herzens ist so, der ganze Text spricht über die Trägheit des Herzens. Ich habe 3 Punkte für euch und die folgen eigentlich recht gut der Gliederung. Das heißt, ihr müsstet ganz gut mitkommen. Erstens Konfrontation, zweitens Warnung, drittens Transzendenz. Konfrontation, Warnung, Transzendenz. Wir sind in Kapitel 8 und es ist so in Fußballjargon zweite Halbzeit. Hat begonnen. Markus hat ja 16 Kapitel. Wenn ihr euch untereinander ärgern wollt, könnt ihr so fragen, was steht mit Markus 17, Vers 1 oder so. Das funktioniert immer ganz gut. Nein, zweite Halbzeit und wir haben hier so zwei gegnerische Mannschaften mal wieder. Die Verse 10 bis 13 handeln über die Pharisäer und die Verse 14 bis 21 über die Jünger. Und ich weiß nicht, ob das heute Abend vielleicht auch hier bei uns so ist. Einige sagen so, dieser Jesus, der geht einfach gar nicht klar, was der so redet und so. Das ist echt ein Spinner, ein Betrüger, keine Ahnung, was der ist. Aber er ist auf jeden Fall nicht der, der er zu sein behauptet. Für andere sagen so, dieser Jesus ist die Antwort auf all die Fragen, die ich je haben kann. Schwarz-weiß ein bisschen. Und dieser Text ist so ein bisschen das Geschenk von Markus an uns. Er zeigt eigentlich neben ganz vielem anderen auch, dass diese beiden Gruppen doch ein bisschen was gemeinsam haben, was wir vielleicht oft übersehen. Okay, seid ihr bereit? Okay, gut. Gut. 2 Abschnitte, die wir gelesen haben. Ihr habt das in eurer Bibel, ist das vielleicht auch so abgesetzt mit einer Unterüberschrift. Diese Abschnitte gehören eigentlich zusammen. Also behandelt das nicht so, denkt nicht, als das sind so 2 separate Erzählungen oder so. Markus hat das ganz bewusst so angeordnet. Wir wissen nicht, ob es chronologisch ist, aber er hat es auf jeden Fall so angeordnet, dass das Sinn macht. Und eigentlich ist das Ganze so angeordnet, weil Markus immer wieder zeigen will, dass die Jünger nicht verstehen. Sie verstehen einfach nicht, worauf Jesus hinaus will. Und auch das wurde im Text ja deutlich, den ich gelesen habe. Okay, erster Punkt, Konfrontation, Untertitel Zeichen oder was? Vers 10, und sie hatten vergessen, nee, Quatsch. Da bin ich schon zu weit, dann wäre die Predigt verende. Nein, und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Komischer Name. Kommt nur einmal im Neuen Testament vor, dieser Ort. Und ich habe ein bisschen mit Google Maps recherchiert. Das kann man ja so schön. Das liegt um den See von Galiläa herum. Wenn ihr euch den so vorstellt, also ich muss mich jetzt umdrehen, damit ihr das auch so, das ist der See, dann ist das so westlich von der Mitte aus gesehen. Also er fährt mit dem Boot durch die Gegend. Das ist ein Kontext, der uns recht bekannt vorkommt. Das letzte Mal, als ich hier war, waren wir in Kapitel 4, da hat Jesus den Sturm gestillt, da fuhr er auch so durch diese Gegend, über diesen See, also das scheint er öfter zu machen. Und ankerte mal da und da und da und dann heilte er so kranke Leute und hat Dämonen ausgetrieben, hat den Sabbat geehrt. Zuletzt hat er 4000 Leute mit Brot versorgt, obwohl eigentlich gar kein Brot da war. Das war die Verse 1 bis 9. Und in Vers 11 kommen jetzt die Pharisäer und wollen ein Zeichen vom Himmel. Als ich das vorbereitet habe, dachte ich so, jedes Mal, wenn ich zu euch komme, rede ich irgendwie über die Pharisäer. Es irgendwie muss Andi mal fragen, ob er mir damit irgendwas vermitteln will oder ob das Zufall ist. Naja, ich glaube ja nicht an Zufälle. Okay, also zunächst Zeichen vom Himmel. Ist erstmal nichts Besonderes, weil Zeichen sind so ein wiederkehrendes Thema im Neuen Testament. Also in den Evangelien, Jesus tat viele Zeichen und Wunder, ist eigentlich nichts Besonderes. Ich werde jetzt nicht alle Zeichen aufzählen, dann wären wir morgen früh noch da. Aber die Zeichen und Wunder hatten unter anderem eine Funktion, und zwar haben die so einen Prophet ausgewiesen, haben irgendwie bestätigt, der behauptet nicht nur sowas zu sein, sondern man kann das sehen, dass der irgendwie besondere Gaben hat, dass Gott ihn irgendwie gesandt hat. So ist es auch bei Jesus. Und so war es eigentlich schon die ganze Zeit, auch im Alten Testament. Mose hat besondere Zeichen vollbracht, Elia hat Zeichen vollbracht. Also denkt man sich erstmal, wo ist das Problem, Jesus, wenn Leute zu dir kommen und sagen, zeig doch mal so ein Zeichen. Das Problem ist, dass die Pharisäer nicht einfach nur ein Zeichen wollten. Zeichen hatten sie gesehen, die waren ja oft dabei. Es hat sie nicht richtig überzeugt, sie wurden nicht die Lieblinge von Jesus und umgekehrt auch nicht. Sie wollten ein Zeichen vom Himmel. Das ist etwas ein bisschen anderes. Wie gesagt, Zeichen und Wunder hatten sie gesehen, das reichte ihnen nicht aus. Und jetzt kommen sie und sie wollen nicht einfach nur so ein Wunder, wie Jesus das oft gewirkt hat, oder zumindest ist es oft überliefert, sondern sie wollen ein direktes Zeichen von Gott. Was können wir uns darunter vorstellen? Wir können uns darunter vorstellen, wie zum Beispiel bei Josua, als der Israel in den Krieg geführt hat, da stoppte die Sonne am Himmel und es war, bis Israel jeden Einzelnen besiegt hatte, stand die Sonne still. Und da steht in der Bibel, dass das nie wieder passierte, Josua 13. Oder als Mose gebetet hat und Gott hat Manna vom Himmel regnen lassen. Also die hatten irgendwie Hunger und sie wollten Fleisch essen und waren unglücklich und dann waren sie wieder ein bisschen mürrisch und dann regnet es plötzlich Essen. Burger vom Himmel, Whopper. Und die haben die ganze Zeit gegessen. Oder sowas wie bei Noah, als Noah die Flut überlebt, betet er zu Gott und Gott schenkt ihm den Regenbogen als Zeichen des Friedens. Das waren besondere Männer und die haben so, das ist so dieses Zeichen vom Himmel. Das ist nicht einfach nur ein Wunder, was sie irgendwie hier wollen. Oder mit Mose, als er irgendwie die Tafeln des Gesetzes am Berg Sinai empfing. Da blitzte und donnerte das so krass, dass die gar nicht, sie hatten so Schiss, mit Mose raufzugehen. Die blieben schön weit unten am Berg und sagten, Mose, geh du mal. Wir bleiben hier unten, weil es sicherer. Das ist das, was sie hier wollen. Okay. Aber jetzt sagt ihr, vielleicht ist ja gar nicht so schlimm, weil das kann Jesus doch eigentlich auch, oder? Klar, kann er, aber es geht hier um noch etwas anderes. Sie wollen ein Zeichen, dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet zu sein, nämlich der Messias. Jesus hat gesagt, er ist der Sohn Gottes, er hat es ganz oft beansprucht, er sagt, er ist Christus. Und das ist das, worauf die hinaus wollen, denn damals ging es so um, dass wenn dieser Messias kommt, dass er sich durch ein ganz besonderes Zeichen, ähnlich wie Mose und so weiter, offenbaren würde. Nicht einfach durch Wunder oder Krankenheilung oder Dämonenaustreibung oder Tote auferwecken, wenn das war schon ganz gut so, Tote auferwecken, gab es nicht so oft im AT, aber schon mehr, einfach noch mehr. Und deswegen kommen sie zu ihm und sagen, hier, Zeichen des Himmels, Jesus, wir wollen was sehen. Perform bitte für uns. Das ist so der Kontext. Also, das ist ja jetzt eigentlich gut. Okay, sie wollen ein bisschen mehr von Jesus, aber eigentlich ist es doch auch verständlich, oder? Ich weiß nicht, seid ihr mal jemandem begegnet, der irgendwelche besonderen Fähigkeiten hatte? Keine Ahnung. Ich stelle mir nur vor, vielleicht kommt jemand in die Jugend und sagt, ey, ich mach Breakdance und ich bin deutscher Meister im Breakdance. Dann sagt man vielleicht, ey, zeig doch mal was. Es ist ja nicht böse gemeint, aber zeig doch mal was. Oder ihr habt irgendjemanden und der kann ganz toll Skateboard fahren, fährt hier immer und dann sagst, hey, kannst du einen Olli, kannst du das, kannst du hier 180 und so, kannst du das? Zeig mal, will ich sehen. Ist ja nicht schlimm eigentlich, oder? Ist das schlimm? Schließlich, wenn man irgendwie, ne, wenn man behauptet, was zu können, will man das ja auch sehen. Aber der Punkt ist, und das sagt uns Markus auch, die wollen nicht einfach nur ein Zeichen, einfach so, um es zu sehen oder um vielleicht zu sagen, so ja, ey, wir müssen mal sehen, vielleicht ist er ja wirklich der, der überhaupt sein, sondern die wollen ein Zeichen, um ihn zu versuchen. Das steht nämlich auch im Text. Sie fingen an, mit ihm zu streiten, also das ist das Erste. Und dann wollen sie ein Zeichen vom Himmel, um ihn zu versuchen. Das Motiv ist natürlich nicht besonders ehrenhaft. Was heißt das für uns? Also die Pharisäer, müssen euch das so vorstellen, die kamen zu Jesus mit der festen, mit dem festen Wissen oder mit dieser unerschütterlichen Überzeugung, dass Jesus auf keinen Fall der sein kann, der er zu sein behauptet. Einfach nicht möglich. Diese Option gab es nicht. Warum gab es sie nicht? Ja, wenn Jesus der wäre, der er zu sein behauptet, dann wären die Pharisäer ja seine besten Freunde. Ist doch ganz klar. Zu denen wäre er dann als erstes gekommen, der würde eigentlich die ganze Zeit mit den Pharisäern abhängen und nicht mit seinen komischen Fischerjüngern da, die ja noch nicht mal eine richtige Ausbildung haben. So. Und dann hängt er noch ab mit diesen Zöllnern und den Sündern und Prostituierten. So, das ist, ne? Also das kann gar nicht der Messias sein. Und sie wollen ihm einfach mal so eine Falle stellen. Und deswegen versuchen sie ihn und sagen, gib uns ein Zeichen vom Himmel. Wenn wir mal so ein paar Evangelien parallel lesen, in Lukas 11 taucht dieser Ausschnitt, so dass diese Forderung, zeig uns mal ein Zeichen vom Himmel, Lukas packt das in einen anderen Kontext, und zwar in den Kontext von der Dämonenaustreibung. Jesus hat einen Dämon ausgetrieben und einige sagten, und dann heißt es in Lukas 11, Verse 15 und 16 steht dann, einige sagten irgendwie, er würde die Dämonen durch den Teufel austreiben. Und in diesem Kontext packt Lukas diesen Vers, und einige wollten ein Zeichen vom Himmel. Also einige sagten, er treibt die Dämonen durch den Teufel aus, und einige wollten ein Zeichen vom Himmel. Wenn man den Vers so anordnet wie Lukas, dann könnte man fast denken, dass die Pharisäer Jesus nicht nur für einen Betrüger gehalten haben, nicht nur für den, der, also, dass sie nicht nur geglaubt haben, dass er ein Lügner ist, sondern sie haben eigentlich gedacht, so, weil sie ja auch die Wunder gesehen haben, haben sie gedacht, ey, das ist so ein Diener Satans, das ist so ein Hexenmeister. Ja, also, ja, wir haben gesehen, so, der kann ein paar Wunder tun und so ein paar Tricks, aber das konnten die Typen vom Pharao konnten das ja auch, ne, die konnten ja auch so ein paar Sachen. Und da er ja nicht der sein kann, der er behauptet zu sein, suchten sie sich halt eine andere Erklärung. Kennt ihr das, wenn man sich so eine andere Erklärung sucht? Ist auch etwas echt Menschliches. Wenn ihr zum Beispiel die Meinung seid, ihr seid, was für ein Beispiel, ihr seid die Schlauesten in irgendeinem Fach und dann schreibt irgendjemand eine bessere Arbeit als ihr und sagt, der hat so Glück gehabt, das ist unglaublich. Ich hatte einen schlechten Tag, ich habe nicht gut geschlafen und der hat echt Glück gehabt. Weil eigentlich, naja. Also sie suchen sich eine andere Erklärung dafür und Lukas deutet an, dass die Erklärung ist, dass sie halt sagen, so, ja, Jesus ist einfach so ein Zauberbeschwörer oder so ein Hexenmeister. Dazu passt so ein bisschen die Redewendung, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Vielleicht kennt ihr die. Also es darf einfach, es kann nicht sein, dass Jesus der Messias ist, weil es darf halt nicht sein. Wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Und deswegen reichten den Pharisäern die Zeichen, die Jesus getan hat, nicht aus und die Wunder. Und sie kommen mit dieser Falle zu ihm. Wie reagiert Jesus? Vers 12. Und er seufzte in seinem Geist. Das ist unglaublich. Weiß nicht, ihr müsstet jetzt ho oder so sagen. Jesus ist traurig über diese Herzenshaltung. Er ist so traurig über die Pharisäer. Und das ist so krass. Ich meine, stellt euch, ihr habt vielleicht seid ihr zu heilig, aber vielleicht habt ihr so jemanden, den ihr überhaupt nicht mögt. Ja, vielleicht habt ihr jemanden, der euch dauernd ärgert und so. Und er ärgert euch schon wieder, stellt euch eine Falle und ihr seid einfach nur traurig über diesen Menschen. Ich glaube, ich wäre irgendwie wütend oder keine Ahnung. Aber gut, Jesus ist traurig darüber. Traurig, dass die kriegen ja mit, was er tut. Die kriegen mit, wie er predigt, wie er Zeichen tut, wie er wirkt. Und all dieses Predigen hat so wenig positiven Einfluss auf sie. Und das macht ihn echt traurig. Er sieht, dass ihre Herzen versteinert sind und dass sie eine Trägheit des Herzens haben, die selbst sein Wirken so nicht überwindet. Und Jesus hat hier Mitgefühl mit seinen bittersten Feinden. Die Pharisäer werden eine der Gruppen sein, die ihn später maßgeblich ans Kreuz nageln. Ja, das ist eine große Verschwörung, aber das sind mit die federführenden Leute. Und wenn er der ist, der er zu sein behauptet, dann weiß er das auch. Und trotzdem lebt er hier das, was er lehrt. Er lebt hier Feindesliebe, er ist traurig. Okay, das ist ja eine Seite, aber dann auch, Vers 12, Jesus durchschaut sie. Er antwortet ihnen und kommt direkt auf ihr Motiv zu sprechen. Er sagt, warum wollt ihr eigentlich ein Zeichen? Was ist der Grund dafür? Wollt ihr wirklich, also stellt ihr es wirklich als Möglichkeit in den Raum, dass ich der bin, der ich zu sein behaupte? Nein. Und er gibt ihnen noch nicht mal Zeit zu antworten. Also sie würden sich vielleicht eine Antwort ausdenken. Er sagt einfach, es gibt kein Zeichen für dieses Geschlecht, steigt in sein Boot und haut ab. Geschichte zu Ende. Ist doch eine gute Evangelisationsmethode, oder? Jemand ist nicht eurer Meinung, tschüss. Steigt in euer Auto und haut ab. Naja, also warum macht Jesus das? Es ist natürlich keine, also ne, nicht, ich will jetzt hier nichts, Andi ist nicht da, ich will hier nichts Falsches verbreiten. Es gibt mehrere Gründe, warum Jesus das tut, was er tut und warum er hier mit den Pharisäern so umgeht. Zum einen, wenn wir uns den Paralleltext angucken in Markus 16, in den Versen 2 bis 3, da steht, er aber antwortete und sprach zu ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot, und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Es ist dasselbe Ereignis, ja, also die Pharisäer kommen zu ihm, wollen Zeichen vom Himmel und Jesus sagt genau das. Das heißt, mit anderen Worten, Jesus sagt, alles was nötig ist, um zu wissen, wer ich bin, ist da. guckt hin oder lasst es bleiben. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, so ein bisschen wie mit dem Professor und dem Mönch. Die Pharisäer sind überzeugt, die Wahrheit schon zu kennen. Sie haben in ihrem Koordinatensystem gibt es überhaupt keinen Raum dafür, dass Jesus der Messias ist. Und sie kommen auch nicht ehrlich zu Jesus und suchen nach irgendwas. So ein bisschen wie dieser Professor. Ich meine, warum geht er zu diesem Mönch und sagt ihm, was er alles für Titel hat? So, ne? Also ich meine, wenn ich was wissen will, kann ich auch gleich sagen, so, hey, ich habe gehört, du bist weise, erzähl mir was. Nein, er muss erstmal, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen, die Tasse ist voll und die Pharisäer sind überhaupt nicht bereit, die Tasse auszukippen, zu leeren, damit Jesus ihnen irgendwas erzählen kann. Die Tasse ist voll von Vorurteilen, Stolz, Arroganz und Hass gegen Jesus. Deswegen sagt Jesus, kein Zeichen des Himmels, weil kein Zeichen des Himmels würde daran überhaupt irgendwas ändern. Er könnte noch so eine Show abziehen, es würde nichts bringen. Denn man findet immer eine alternative Erklärung. Wenn die das nicht glauben wollen, dann suchen die sich einfach eine Erklärung. Selbst wenn er jetzt einen Regenbogen zaubern würde oder so. Das würde nichts ändern. Und wisst ihr was? Überlegt doch mal. Ich habe euch jetzt ein paar Beispiele aus dem AT genannt, wo wir so ein Zeichen vom Himmel haben. War es denn da so anders? Was passierte denn, als Mose auf den Berg stieg und es donnerte und blitzte? Huch, was machten die denn da? Ehe er sich versah und wieder runterkam, hatten sie dieses goldene Kalb irgendwie im Feuer und dann haben sie irgendwie so einen anderen Gott, so einen Ersatzgott, weil sie sagten, ja, Mose kommt eh nicht wieder zurück. Das hat eh keinen Sinn. Das ist der Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ja, sehr großes Zeichen. Zeichen vom Himmel hat nichts gebracht. Was mit Noah? Noah sieht diesen tollen Regenbogen, er betet. Ein Tag später ist er besoffen, liegt er in seinem Zelt. Wunderbar. Großartiges Kino. Großartiger Regenbogen. Hat nichts gebracht. Ich kann jetzt die ganzen Beispiele weiterführen. Ja, das Manna in der Wüste fällt vom Himmel. Was tut Israel bei der nächstbesten Gelegenheit? Sündigt. Und sündigt nicht nur. Man könnte ja sagen, hey Mose, danke, dass du Whopper vom Himmel regnen lässt. Nein. Sie versuchen 3-4 Mal Mose umzubringen. Hat ja richtig viel gebracht, diese Zeichen vom Himmel. Und deswegen sagt Jesus, ihr kriegt kein Zeichen vom Himmel. Bringt nichts. Und steigt in sein Boot und fährt weg. Die Tasse ist voll. Sie müssten sie erst leeren. Sie sind nicht bereit dazu. Ihre Meinung über Jesus ist fest in Stein gemeißelt. Und deswegen geht Jesus weg. Wisst ihr, was traurig ist? Diese Trägheit des Herzens gilt nicht nur für die Pharisäer. Die sehe ich auch bei mir. Vielleicht seht ihr sie auch bei euch. Denn in gewissem Maße betrifft das jeden von uns. Jeder hat irgendwelche bestimmten Vorstellungen, wie Jesus zu sein hat, wie die Bibel zu sein hat, wie das Christentum ist. Wissen, Halbwissen, Urteile, Vorurteile. Und wir bringen das immer mit an den Tisch. Ja, wenn ihr eure Bibel aufschlagt, vielleicht lest ihr ja manchmal Bibel, dann habt ihr als erstes eure Vorstellungen im Kopf. Und dann projiziert ihr eure Vorstellungen in dieses Buch hinein, anstatt dass ihr irgendwie guckt, was sagt denn das Buch eigentlich? Das ist ganz natürlich, ist leider menschlich. Und die Pharisäer waren da keine Ausnahme. Bei ihnen war es ein bisschen extremer. Aber vielleicht bist du hier und sagst so, Jesus ist mein Retter, ich habe ihn angenommen und alles. Aber in irgendeiner bestimmten Sache wartest du auf ein ganz bestimmtes Zeichen, weil es muss dieses Zeichen sein, damit Gott zu dir redet. Hey, wie voll ist denn deine Tasse? Vielleicht will Gott gar kein Zeichen. Vielleicht will er dir nicht das Zeichen geben. Vielleicht will er dir etwas anderes geben. Gott entspricht oft nicht unseren Erwartungen und sprengt oft unsere Vorstellungen. Vielleicht bist du auch hier und hast mit Glauben gar nichts zu tun. Einfach mal hier, zufällig, oder jemand hat dich mitgebracht und willst einfach mal schauen, wie das so ist, offen sein und so. Wie voll ist deine Tasse? Hast du bestimmte Vorstellungen über Jesus, was er sein darf und was nicht, über das Christentum? Das ist der wichtige Schritt, das Erste, was wir tun können, uns klarzumachen, dass wir vorgeprägt sind. Wir kommen nicht neutral, es gibt keine Objektivität. Das hat mir mein Geschichtslehrer irgendwann in Klasse 8 gesagt, ich weiß es immer noch. Es gibt keine Objektivität, es gibt nichts Neutrales. Wenn ihr euch irgendwas anguckt, ihr habt immer eine Meinung dazu. Ihr denkt immer irgendetwas über eine Sache. Das ist so witzig. Ja, Gesundheit. Dachte, es wäre lustig. Okay, Fazit. Die meisten lehnen Jesus ab und hassen ihn, weil es ihnen diese Tasse Tee kosten würde, diesen Inhalt, die alte Lebensweise und die Denkweise, die sie aufgeben müssten, wenn sie offen und ehrlich zu Jesus sein wollten, sich ihm zu stellen. Okay, Konfrontation. Zwei, Warnung. Untertitel Skepsis hat viele Gesichter. Okay, bevor wir zu dieser Warnung kommen, um die es eigentlich geht, müssen wir uns erstmal mit den Jüngern beschäftigen. Vers 14 bis 16. Sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen, hatten nur ein Brot im Schiff. Und Jesus sagt ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger denken, ach, verdammt, das sagt er nur, weil wir Brote vergessen haben. Der will uns nur ärgern. Bisher waren die Jünger einfach nur Beobachter, Vers 10 bis 13. Die haben nichts gesagt, haben Jesus zugeguckt. Die kannten das ja schon. Jesus hatte viele Konfrontationen. Und dann sind sie wieder im Boot und sie merken, dass sie fast nichts zu essen haben. Und dann kommt diese Aussage von Jesus und sie missverstehen ihn völlig. Sie verstehen diese Warnung bezüglich diesem Sauerteig. Sie denken, okay, das kann ja nur Brot sein. Und denken, der ist sauer auf uns, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Und sie erkennen nicht diese Warnung für das, was sie ist, die Bedeutung von dieser Warnung. Vielleicht waren sie auch gerade dabei, sich gegenseitig zu beschuldigen, wer denn das Brot hätte besorgen müssen und wer es vergessen hat. Ne? Du bist schuld, ich bin schuld. Nein, ich war es gar nicht. Und eigentlich wolltest du doch das Brot holen. Und dann, ja. Die Trägheit des Herzens. Sie sind nicht fähig zu verstehen, was Jesus sagen will. Auch sie haben ihre Tasse voll mit Vorstellungen über Jesus. Ihre Vorstellung war ein bisschen positiver, aber sie entsprach immer noch nicht dem, was Jesus eigentlich sagen wollte. Und so verstehen sie ihn einfach nicht. Okay, gut, was macht Jesus? Jesus möchte eigentlich diese Gelegenheit nutzen, um die Jünger zu lehren. Das ist das, was er die ganze Zeit tut. Und er hat ein bestimmtes Ziel mit denen. Und diese Begegnung der Pharisäer, die passt einfach wunderbar in den Lehrplan. Ja, das heißt, ne, Vers 15, Sauerteig, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Wisst ihr, was Sauerteig ist? Wer backt? Ich nicht, ich gebe es zu. Okay, was ist Sauerteig? Saurer Teig. Okay, das ist falscher Kontext. Sauerteig, zum Glück sagt es uns die Bibel selbst, ich wüsste es sonst nämlich nicht, denn ich habe noch kein Kochbuch angefasst. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Ihr seid ja Experten für Korinther. Also nur ein bisschen davon, der ganze Teig ist durchsäuert. Der Sauerteig kommt irgendwie oft vor in den Evangelien und auch in den Briefen später. Also es wird aber sowohl positiv als auch negativ. Jesus vergleicht das Reich des Himmels mit Sauerteig. Das Reich des Himmels ist wie ein Sauerteig und es wird sich ausbreiten. Und dann aber auch negativ, wie hier oder wie bei Paulus, wo er dann sagt, so echt ein bisschen davon und es breitet sich einfach aus. Es bleibt eben nicht bei diesem bisschen. Und Jesus benutzt diesen Sauerteig und die anderen Autoren dann eben auch als Metapher. Was ist mit Metapher? Darf ich das Wort überhaupt benutzen in der Jugend? Ja, ne? Also so etwas, was eigentlich was anderes, was gemeint ist. Was? Sinnbild? Und Matthäus hilft uns zum Glück in Kapitel 16, Vers 12, in diesem Paralleltext. Und da steht nämlich drin, dass Jesus die Lehre der Pharisäer meinte mit diesem Sauerteig. Und im Paralleltext bei Lukas steht drin, dass er mit dem Sauerteig die Heuchelei der Pharisäer meinte. Also jetzt haben wir schon, ne, die Bibel ist die beste Erklärung für sich selbst. Also da haben wir schon, okay, Jesus redet von Sauerteig, er meint irgendwie die Lehre und die Heuchelei von dieser Pharisäerbewegung. Okay, und er möchte eigentlich sagen, schon geringe Mengen von diesem Sauerteig haben eine sehr große Wirkung, positiv oder negativ. Die Lehre und die Heuchelei der Pharisäer würden die Jünger beeinflussen, manipulieren und verderben und verändern, wenn sie nicht aufpassen. Und deswegen sagt Jesus hier, passt auf vor diesem Sauerteig. So, aber jetzt müsstet ihr euch eigentlich wundern, denn wir reden hier eigentlich die ganze Zeit über die Pharisäer und so, aber plötzlich taucht Herodes auf. Was macht der da? Jesus, war da noch eine dritte Person, ein unsichtbarer Herodes? Jesus sagt hier nämlich nicht nur, passt auf vor dem Sauerteig der Pharisäer, sagt auch, passt auf vor dem Sauerteig des Herodes. Das ist ein bisschen merkwürdig. Es wird noch schlimmer, übrigens. Es bleibt euch heute nichts erspart. In Matthäus, wenn ihr den Paralleltext lest, da steht da noch eine Gruppe, die Sadduzäer. Pharisäer, Herodes, Sadduzäer. Wird ja noch lustiger. Dann haben wir jetzt drei Gruppen, ne? Könnt ihr zählen? So, 1, 2, 3. Jesus nennt 3 Gruppen und er nennt sie einfach so, ohne sie zu unterscheiden. Er sagt, ne, passt auf vor denen, passt auf vor dem Sauerteig der Pharisäer, Herodes oder Herodianer und der Sadduzäer. Ja, Moment mal, die waren aber ziemlich unterschiedlich, Jesus. Die sind ja nun nicht gleich, also gerade was die Lehre angeht, wenn wir jetzt über die Lehre sprechen. Das ist merkwürdig, oder? Wisst ihr ein bisschen was über diese Gruppen so? Kann ich mir das schenken? Also Herodes und seine Unterstützer, die Herodianer waren eigentlich so, also Herodes war so ein bösartiger und korrupter König, der über Israel regiert. Und er repräsentiert so diese Macht und die Politik des römischen Reichs, der römischen Besetzer. Und die Römer eroberten halt viele Länder, so wie sie es halt machten, und setzten Herrscher wie Herodes ein und brachten die griechische Kultur und Philosophie mit und so ein bisschen dies und so ein bisschen das und dann eben auch griechische Ansichten über Sex, Körper, was man darf, was man nicht darf, über Wahrheit. Und Herodes sagte so, ja, was ist Wahrheit? Wahrheit ist relativ. Und so war Herodes und diese Herodianer standen so für diese weltliche, atheistische Macht vor Ort eigentlich, so eine Beliebigkeit. Okay, Herodes. Dann gab es zu Herodes natürlich eine Widerstandsbewegung. Ist in jeder guten Geschichtsgeschichte so. Also es gibt eine Widerstandsbewegung in der Kultur der Juden und die sind gegen diese Herrscher, weil die Herrscher bringen ja nur Mist rein und wollen das Land irgendwie manipulieren. Und diese Widerstandsbewegung waren die Pharisäer. Ja, die wollten zurück zu den Wurzeln und ehrlich und gut und aufrecht. Und Herodianer, die waren nicht so ihre Freunde. Die Herodianer gingen mit der Zeit, waren modern, fortschrittlich, was ihre Ansichten anging. Und die Pharisäer waren eher traditionell moralisch. Ja, die mögen sich nicht. Die waren echt verfeindet, die mochten sich ganz und gar nicht. Okay, dann kommt eine dritte Gruppe, die Sadduzäer. Das kommt übrigens von, man glaubt, dass das von Zadok kommt. Das heißt eigentlich Zadukim im Hebräischen und das ist so, geht auf diesen Priester zurück, Zadok. Das war mal so ein Priester im Alten Testament. Die Sadduzäer, die nennen sich selbst die Gerechten, also Zadukim heißt die Gerechten, und waren so materialistische, wohlhabende, reiche Juden. Die hatten viel Kohle, viel Geld, viele Häuser, alles, was so schick ist. Und hatten damals dadurch auch einen ganz anderen Wirkungskreis als Jesus. Ja? Jesus war eher, also der hat nicht viele reiche Freunde gehabt, der war eher bei den Armen. Und die Pharisäer auch. Die Sadduzäer waren eher auf die Reichen abgesehen, so waren eher so eine hohe Gruppe. Und da sie so einen anderen Wirkungskreis haben, tauchen die gar nicht so oft auf. Wenn Jesus die angreift, dann eigentlich nur direkt in Zusammenhang mit den Pharisäern. Die waren ganz interessant. Die glaubten an ganz wenig oder an ganz viel, je nachdem, was ihr wollt. Die glaubten nur an die 5 Bücher Mose. Sie glaubten an ihre so ein paar Traditionen, ein paar auch nicht. Alles, was die Pharisäer an zusätzlichen Regeln hatten, haben sie abgelehnt. Und sie glaubten an nichts, was man nicht sehen kann. Ganz interessant. Also irgendwie schon an Gott, aber die unsichtbare Welt, die Unsterblichkeit der Seele, die Auferstehung von den Toten, all das, das glaubten sie nicht. Also ne, Leben jetzt und danach, wen interessiert's? Das waren die Sadduzäer. Und ihr wundert euch vielleicht gar nicht drüber, die Pharisäer und die Sadduzäer konnten sich auch nicht ausstehen. Also wir haben hier 3 Gruppen, eigentlich sehr unterschiedlich und verfeindet. Und die sind eigentlich überhaupt nicht gleich. Und Jesus schert die alle über einen Kamm. Sieht ihm irgendwie nicht ähnlich. Okay, wenn wir das mal übertragen, damit könnt ihr vielleicht besser was anfangen. Herodes, das wäre heute so ein Atheist, ein Relativist. Es gibt keine objektive Wahrheit, alles ist relativ. Schön, wenn die Bibel für dich funktioniert. Ich gehe lieber im Tempel meditieren, vielleicht mache ich auch gar nichts. So schön postmodern, das war Herodes. Pharisäer waren sehr religiös und moralistisch. Also so, ne, ihr müsst alle Gesetze halten und alle Gebote halten und ne, alles sehr konservativ. Und die Sadduzäer, die waren so ein bisschen so rationalistisch, also so Humanisten, Rationalisten, also sie haben alles sehr ne, liberal, vielleicht so liberale, also die Landeskirche vielleicht so ein bisschen. Also Gott gibt's irgendwie, aber naja, also ne, das mit dem ganzen Sinnbildlichen und Tod und Auferstehung, das ist und schon auch so, dass das, was man sieht, also die Wissenschaft erklärt irgendwie alles und alles gut. Das waren die 3 Gruppen. Interessanterweise verbünden sich diese 3 verfeindeten Gruppen. Jesus kommt auf die Bühne und die 3 verbünden sich. Sofort. Die Unterschiede sind alle vergessen. Total faszinierend. Und das war, glaube ich, auch in Markus 2 war es auch so, Matthäus 16, 1 und Markus 3, Vers 6, da lesen wir, dass die sich zusammentun. Das eine Mal, als Jesus über den Sabbat lehrt, gehen die Pharisäer hinaus, verbünden sich mit den Herodianern und überlegen, wie sie Jesus umbringen können. Und in Matthäus erzählen sie, wie die Sadduzäer und Pharisäer auch hier, die kommen ja zusammen. Man geht ja nicht zusammen irgendwo hin, wenn man sich nicht leiden kann. Das heißt, die haben schon einen bestimmten Plan. Matthäus 16, Paralleltext, sagt uns, dass irgendwie die Sadduzäer auch dabei waren. Okay, Jesus unterscheidet sie daher auch nicht. Und das ist interessant, weil wir haben ja gesehen, dass sie ziemlich unterschiedlich waren, oder? Warum unterscheidet Jesus diese Gruppen nicht? Das ist ganz interessant. Das Evangelium ist nicht nur eine Bedrohung für die Pharisäer, für die etablierte Religion, sondern sie ist auch eine Bedrohung für die Irreligion, also für die, die an keine Religion glauben, die es gern ein bisschen freier haben und sagen, ich tue das, worauf ich Bock habe. Traditionelle Werte waren so moralische Anpassung, das waren die Pharisäer, und der fortschrittliche Ansatz, selber entscheiden, selber entdecken, das waren die Herodianer. Und die Sadduzäer sind irgendwo dazwischen. Und beide Wege führen zu so einer Art Selbstgerechtigkeit, zu so einem Werkegerechtigkeit. Ihr seid euer eigener Gott und ihr tut, was ihr wollt. Und ihr errettet euch selbst durch das, was ihr tut. Ihr definiert euch selbst. Es gibt irgendwie... Und das Evangelium ist irgendwie weder noch. Deswegen war denen klar, sobald Jesus kam, der muss weg. Der kann nicht bleiben. Es geht nicht. Und wenn man das vergleicht mit das Evangelium sagt weder... Die Guten sind drin und die Bösen sind draußen. Das Evangelium sagt auch nicht, die Modernen sind drin und die traditionell Gesinnten sind draußen. Es sagt vielmehr, die Menschen, die wissen, dass sie nicht besser sind als andere, egal ob sie jetzt modern oder traditionell sind, die sind drin. Und diejenigen, die meinen, sie wären richtig und korrekt, die sind draußen. Und Jesus ist eine Bedrohung für beide, weil er eigentlich keinen dieser Gruppen gerecht wird. Er lenkt nämlich den Blick weg von sich selbst. Ja, wir hatten dieses Bild mit der Tasse. Alle drei Gruppen halten die ihre Tasse fest. Der Inhalt dieser Tasse ist alles, was sie haben. Wenn sie den nicht mehr haben, dann sind sie nichts. Weil das ist das, was sie definiert. Und Jesus sagt, wenn ich euch lehren soll, müsst ihr diese Tasse auskippen. Eure Vorstellungen sind völlig falsch. Und sie sind nicht bereit dazu. Es würde sie zu viel kosten. Sie würden alles verlieren, ihre ganze Identität. Und deswegen... weil das Evangelium komplett anders ist, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ihr seid alle, das ist alles irgendwie, ihr haltet alle an eurer Tasse fest, ist das Evangelium dritter Weg. Und diese drei Gruppen verbünden sich sofort, wie Jesus auf die Bühne kommt. Und überlegen sich, wie können wir den beseitigen. Okay, also Sauerteig ist ein Sinnbild für Heuchlerei und Lehre dieser Gruppen. Und Heuchlerei ist eigentlich so eine Folge von der Lehre. Ja, das ist so... Das Wesen, was ist denn das Wesen der Lehre? Ich habe gesagt, das ist so Selbstgerechtigkeit. Das ist das Einzige, was die alle gemeinsam haben. Und diese Selbstgerechtigkeit führt zur Heuchelei, weil man kann, was heißt denn Selbstgerechtigkeit? Ich bin selbstgerecht. Ich bin gerecht. Und man wird dem nicht gerecht. Man schafft das nicht. Keiner schafft das. So wie, ich sollte jetzt nicht mit Filmen anfangen, jetzt wird nur noch peinlich. Aber ich weiß nicht, der zweite Batman-Film. Wo er versucht, alle zu retten und er ist der große Held und am Ende, er geht daran zugrunde. Er schafft es nicht. Die Last ist zu groß. Jeder Mensch geht daran zugrunde. Und deswegen ist es, Jesus warnt sie, sagt den Jüngern, passt auf vor dieser Lehre, passt auf vor der Heuchelei, von diesem Egoismus, von dem Stolz, von der Selbstzentriertheit und diesem Selbstvertrauen in sich selbst. Und er warnt sie, er sagt, kleine Kompromisse, nur ein bisschen Sauerteig führen schon zu einer Katastrophe. Was heißt denn das praktisch? Okay, wir sind im 21. Jahrhundert. Vermutlich die größte Gefahr unter euch und unter mir so ist, so sein zu wollen wie andere. Keine Grenzen akzeptieren, irgendwie beides machen, geht zum Leithaus und danach gehe ich zum Kiez, saufen, keine Ahnung. Das ist, denke so, die größte Versuchung. Das ist so dieses Herodes-Style. Herodes, der hat sich bei den Juden ja auch eingeschleimt. Er war ja nicht doof. Ja, der kannte ihre Sitten und so, hat denen noch einen großen Tempel hingebaut. Der ist auch mal in die Synagoge gegangen. Ja, aber naja, hat dann eben, also will nicht aufzählen, was er alles gemacht hat. Aber naja, ihr kennt den ja, ihr könnt ja nachlesen. Johannes den Täufer umgebracht und solche Sachen. Das Herodes-Style. Okay, Versuchung noch, vielleicht seid ihr in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ihr liebt diese Regeln, diese Ordnung. Das ist, ne? Am Tisch wird gebetet und wir schließen die Augen und wir gehen nur an Orte, wo es heilig und gut ist. Wir spielen nur mit den weißen Tasten auf dem Klavier. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Und wenn ihr zusammenkommt, dann lästert ihr über diese dreckigen Nichtchristen und was die so machen und wie unheilig das alles ist. Pharisäer-Style. Gefährlich. Oder ihr seid so ein bisschen wie diese Sadduzäer, so ein bisschen, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, Bibel ist schon ganz okay, aber diese Wunder, das ist alles irgendwie Banane, das glaubt doch heute keiner mehr. Es passt auch gar nicht ins 21. Jahrhundert. Inzwischen passt es übrigens wieder, aber ich glaube nur, was ich sehe und wir sind schön, wir sind reich, uns geht's gut und mehr interessiert uns auch nicht. Ich glaube, die Sadduzäer sind heute nicht so richtig relevant, aber vielleicht doch schon, weiß ich nicht. Wir haben ja viel Geld, es geht uns gut in Deutschland. Vielleicht vernachlässigen wir dadurch das Geistliche. Wenn es euch so geht, lasst euch warnen wie die Jünger. Lasst euch warnen. Jesus sagt, ein bisschen Sauerteig und Katastrophe ist vorprogrammiert. Macht keine Kompromisse. Es funktioniert auch nicht. Okay, drittens, Transzendenz. Fast geschafft. Mehr als ein Zeichen. Jetzt müssen wir uns noch angucken, wie Jesus reagiert. Er reagiert echt heftig auf die Jünger. Das ist anders als sonst. In Vers 17 bis 18 sehen wir nochmal die Trägheit der Jünger. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran? Und dann erzählt er ihnen, ihr wart doch dabei, Fütterung der 4.000, der 5.000, ihr seid nur 12. Oder esst ihr so viel wie 10.000? Nein. Jesus reagiert echt heftig. Und er weist die Jünger darauf hin, dass was sie gesehen haben, die Jünger haben vieles miterlebt, viele Wunder. Sie waren dabei, wie Jesus den Sturm geboten hat, irgendwie still zu werden, wie er auf Wasser gegangen ist. Sie haben das alles gehört und gesehen, aber irgendwie nicht verstanden oder vergessen. Die Jünger sind unverständlich. Sie haben verhärtete Herzen, ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht. Und Jesus zitiert hier seinen Lieblingstext aus Jesaja 6. Und den zitiert er sonst eigentlich immer nur über Leute, die draußen sind. In Matthäus 13 fragen die Jünger ihn, Jesus, wieso redest du eigentlich in Gleichnissen? Und Jesus sagt, euch erkläre ich die, damit ihr sie versteht. Aber den anderen, zu denen rede ich in Gleichnissen, damit sie es nicht verstehen. Damit sie es nicht verstehen und sich nicht bekehren. Krass, oder? Jesus hat eine ganz klare Vorstellung, was er da tut. Lest das mal nach. Plötzlich wendet er diesen Lieblingstext aus Jesaja auf die Jünger an. Und am Ende sagt er, warum seid ihr so unverständlich? Warum versteht ihr immer noch nicht? Was hätten denn die Jünger verstehen sollen? Was versteht keine der drei Gruppen, von denen wir, also die Jünger sind eine vierte Gruppe, was versteht niemand von denen? Die Antwort sehen wir in Vers 27. Ist nicht mein Text, ich werde auch nicht draus predigen, aber das ist der Höhepunkt vom Markus-Evangelium. Danach geht es eigentlich nur noch bergab oder bergauf, je nachdem. Aber es ist so der Höhepunkt, Petrus erkennt es. Petrus sagt, du bist der Christus. Und sofort fängt Jesus, nachdem Petrus das gesagt hat, fängt Jesus plötzlich an, okay, und der Messias wird leiden und gekreuzigt werden. Und ne, ab da, vorher nicht, ab da fängt er an und kommt wirklich zu dem interessanten Zeug. Weil vorher hatten die Jünger ja noch nicht mal die grundsätzlichen Sachen verstanden. Okay. Also das ist das, was sie verstehen sollen. Das ist der Höhepunkt, nicht nur des Markus-Evangeliums, sondern der Bibel, der ganzen Heilsgeschichte. Und darauf arbeitet Jesus eigentlich die ganze Zeit hin. Und das ist die Wahrheit, die in keine Teetasse passt. Ja? Selbst wenn sie leer ist. Nicht in die der Pharisäer, nicht in die der Sadduzäer, auch nicht in die der Herodianer und leider auch nicht in die der Jünger. Noch nicht. Jesus ist hart daran, das zu ändern. Das ist die Wahrheit, für die Petrus immerhin 8 Kapitel braucht. Ja, es ist schon nicht ganz, und selbst danach eiern die so ein bisschen rum. Wenn die Pharisäer das gewusst hätten, wenn sie das erkannt hätten. Wir haben so ein bisschen über Zeichen geredet, was sie wollten. Sie wollten Zeichen vom Himmel. Das ist so das Aushängeschild von diesem Text. Sie wollten sowas wie Mose, der Manna vom Himmel regnen lässt. Jesus sagt, ja, Mose, Manna, ich bin das echte Manna. Ich bin das Brot des Lebens. Ja. Sie wollten sowas wie von Noah, Ja, Noah, der irgendwie diesen Regenbogen von Gott als Zeichen des Friedens geschenkt bekommt. Wenn sie das verstanden hätten, wer Jesus ist, dann hätten sie verstanden, vielleicht, dass dieser Frieden für dieses Symbol des Friedens, der Friede ist Jesus und ist die Grundlage des ganzen Friedens. Und Bogen, Regenbogen, ist echt eine Verharmlose, ist eine Unverschämtheit, dass sie das so übersetzen. Ja, wir denken ja immer an diesen Regenbogen, ne? Vielleicht denkt ihr an diese Zeichentrickserie. Da steht eigentlich Kriegsbogen im Hebräischen. Und die Hebräer haben verstanden, dass dieser Bogen, dadurch, dass er mit zwei Füßen auf der Erde steht, dass die Spitze gen Himmel gerichtet ist und nicht auf die Erde. Wenn das Ding andersrum stehen würde, dann hätten wir allen Grund, nervös zu werden. Weil dann würde der Zorn Gottes auf der Erde ruhen. Aber der Bogen zeigt nach oben und der Pfeil zeigt nach oben. Und in der Offenbarung nimmt sich Jesus wieder diesen Bogen. Er kommt auf ein Pferd und hat diesen Bogen in der Hand, diesen Kriegsbogen. Dass der Bogen nach oben steht, zeigt, dass Christus für unsere Sünden bezahlen wird. Und wenn die Hebräer das, wenn die das verstanden hätten, diese Pharisäer, es wäre, naja, okay, was ich bisher verschwiegen habe, in Matthäus 16, Vers 4 sagt Jesus, dass er ihnen doch ein Zeichen geben wird. Er sagt, ich werde euch kein Zeichen geben, bis auf das Zeichen des Jona. Wer war ein Jona? Also mein Sohn heißt so, aber im Türkischen. Jona war ein Prophet, ein Prophet, der nicht so richtig wollte. Und der blieb irgendwie, der wollte vor Gott flüchten. Dann fiel er ins Wasser oder wurde ins Wasser geworfen und wurde von so einem Wal gefressen. Und dann blieb er 3 Tage im Bauch des Wals. Und dann spuckte ihn der Wal aus, weil er so viel Ungehorsam nicht ertragen konnte. Das war Jona. Was hat das mit Jesus zu tun? Jesus stirbt als einziger sündloser und perfekter Mensch am Kreuz. Dort bezahlt er mit seinem Tod und seinen Qualen das, was wir hätten zahlen müssen für die Sünden, für die, die an ihn glauben. Er wird von Gott verurteilt für Sünden, die er nie begangen hat und stirbt einen brutalen Tod. Er wird von Gott verurteilt und nicht nur, er stirbt nicht nur einen Tod, er geht auch in die Hölle und bleibt da 3 Tage lang und leidet die Qualen, die wir hätten leiden müssen. Und nach 3 Tagen macht Gott ihn wieder lebendig. Als Zeichen, dass er das stellvertretende Sühneopfer von Christus angenommen hat. Und das ist der Plan, den Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist vor Beginn der Zeit gemeinsam geplant haben, um uns Menschen zu retten. Das ist das Zeichen des Jona, wenn die Pharisäer das gewusst hätten. Und wisst ihr was? Das Zeichen des Jona, es ist mehr als ein Zeichen. Deswegen nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, die Bibel widerspricht sich. Das Zeichen des Jona bedeutet, dass Christus stirbt. Deswegen steigt er in sein Boot und fährt weg, weil die Zeit ist noch nicht gekommen, wo er stirbt. Erst im Nachhinein raffen die Pharisäer und einige von denen bekehren sich auch. Einige von denen raffen, wer Jesus war. Es war mehr als ein Zeichen. Denn die Erzählung von dem Mönch und dem Professor sind nicht ganz richtig, wenn es um Jesus geht. Wir können unsere Tasse nicht selber leeren. Wir halten mit allem, was wir haben, an dem Inhalt fest. Gott muss diese Tasse leeren. Und wenn das Leopreis-Team nach vorne kommt, denk mal drüber nach. Jesus, der alles aufgegeben hat, am Kreuz für uns gestorben ist, alles bezahlt hat, wer er ist, seine Identität, was wir erfahren dürfen, bietet uns an, mit diesem selbstgerechten Zirkus aufzuhören. Bietet uns an, dass wir in ihm alles haben, was wir jemals haben wollten. Wir müssen nicht dafür arbeiten, es ist ein Geschenk. Lasst uns einen Moment still werden und Gott bitten, dass er unsere Tassen leert, dass er unsere Vorstellungen, unsere falschen Vorstellungen, unsere Vorurteile wegnimmt und unsere Augen und Ohren öffnet, dass er uns Christus zeigt, so wie er ist. Ich möchte euch bitten, mit mir zu beten. Herr, ich danke dir einfach dafür, dass du wirklich alles bist, Herr, und dass du alles getan hast, was je zählen wird, Herr, und dass ich einfach darin meinen Frieden haben darf, Herr. Danke dir, Jesus, dass du das bist, Herr, und dass du das tust. Du hast selbst den Pharisäern ein Zeichen gegeben, Herr. Und ich bitte dich, dass du, du siehst unsere Herzen und bitte dich, dass du unsere Tassen leerst, Herr, mit dem, was wir über dich denken, Herr. Vielleicht sind hier einige, die dich noch nicht kennen und kommen mit ihren eigenen Vorstellungen, Vorurteilen über dich her und möchte ich einfach bitten, Herr, dass du ihnen begegnest. Und vielleicht geht es heute einigen wie mir, die einfach immer wieder feststellen, dass wir uns dein Bild so zurechtdrehen, wie wir es gerne haben wollen in einigen Situationen, dass wir immer noch mit unseren falschen Vorstellungen kommen, Herr. Ich bitte dich, dass du auch das wegnimmst und dass du uns zu Vers 27 führst, Herr, wo Petrus erkennen darf, du bist der Christus. Und dass wir merken, was das für unser Leben bedeutet, dass es einfach alles ändert.